Nur ganz kurz, ich entschuldige mich für die Qualität meiner eigenen Aufzeichnung in diesem Gespräch. Wir haben es trotzdem veröffentlicht, weil ich glaube, der Inhalt ist sehr spannend. Lustigerweise, ich sage noch zu Marc nach dem Gespräch, zum Glück war noch nie eine Aufnahme weg in den ganzen Jahren, sondern wir hatten immer die Aufzeichnung und genau da ist es passiert. Mein Mikrofon war nicht richtig eingesteckt, hat nicht richtig funktioniert. Sorry dafür, ich hoffe trotzdem spannend. Viel Spaß.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Der Marc hat im August 2022 eine Immobilie gekauft. Das ist natürlich sehr spannend. Die Frage ist, wie hat er die finanziert? Wie viel konnte er sie wirklich runterverhandeln? Und darüber möchten wir jetzt ein wenig sprechen. Hallo Marc.
Hallo Marco, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Wie kam es zustande? Wir haben, glaube ich, auf Instagram geschrieben. Du hast gesagt, hey, ihr sagt ja immer, freche Angebote abgeben in dieser Zeit ist eine gute Idee. Ich habe es gemacht und es hat geklappt.
Absolut, das hast du richtig eingeleitet. Ich hätte jetzt sonst fast gesagt, ja, ich habe eine Million auf dem Konto, deswegen hat es geklappt. Ciao, Podcast zu Ende.
Ja, genau. Also,
schön wär's.
Das war meine Frage danach, nämlich tatsächlich. Sag mal, du hast ja, ist der zweite Teil der Geschichte, den ich so faszinierend finde, den ich jetzt gleich ein bisschen mit dir dekonstruieren will. Du bist auch noch selbstständig, im Übrigen als Moderator, was ich sehr faszinierend finde als Job, ja. Hast also da dann ja eh schon etwas schwerer, die Sache zu finanzieren. Jetzt kann man sich vorstellen, dass ein Moderator in Pandemiezeiten eher Probleme hat, Aufträge zu kriegen. Hast in der Zeit sogar Immobilien gekauft und hast dann jetzt eben 2022 eine Immobilie auch finanziert bekommen. Und deswegen war auch meine Frage, sag mal, hast du irgendwie Millionen geerbt oder wie ging das einfach für dich so? Und tatsächlich ist die Antwort nein, wie wir sie auch oft hören von den Leuten, die es dann wirklich tun. Du hast einfach in der Sache einen guten Job gemacht und das würde ich gerne ein bisschen erzählen, weil ich das eben sehr spannend finde, was es wirklich bedeutet, in dieser Phase jetzt zu kaufen.
Ja, absolut. Also das war auch für mich selber eine ganz, ganz spannende Erfahrung, weil ich natürlich auch, wie jeder andere Selbstständige, ja, viele Unsicherheiten hatte, gerade während Corona als Moderator oder jemand, der in der Veranstaltungsbranche, TV-Branche tätig ist. Die Aufträge sind dann auch mal teilweise auf Null gegangen, ne? Und das musst du halt einfach, ich bin immer ein Freund von offener Kommunikation, wenn du es den Leuten erklärst, dann, und damit ist natürlich auch die Bank gemeint, dann kommt ja auch Feedback und Ehrlichkeit zurück und dann wissen sie, okay, gut, vielleicht ist das jetzt auch einfach nur eine Phase, aber das setzt natürlich auch voraus, dass du immer sauber deine Bilanzen hast und so wie ihr das ja auch bei Immocation, ich bin ja auch ein Teilnehmer von vielen gewesen und ihr habt ja immer gesagt, immer sauber alle Unterlagen da haben. Das habe ich gemacht und ich schwöre es dir, es ist nach wie vor Gold wert. Ich weiß nicht, wie oft ihr diese Aussage wahrscheinlich in diesem Podcast bringt, aber es ist wirklich das Wichtige, wenn du eine Finanzierung durchbringen willst, weil es ist kein Hexenwerk.
Wir können es nicht oft genug sagen, glaube ich, ja, weil man glaubt es nicht, wenn man es nicht gemacht hat, dass man wirklich den Unterschied machen kann. Ne? Also viele denken ja, ob ich eine Finanzierung bekomme, was jetzt gerade auf jeden Fall mal schwieriger geworden ist in der aktuellen Zeit, das ist Gott gegeben, das steht irgendwo. Man kann irgendwie vielleicht sogar online einen Check machen, ob man finanzierbar ist. Nee, so geht das nicht. Man muss einfach Banken von sich überzeugen. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Wir werden dann quasi jetzt hinarbeiten auf am Ende den aktuellen Wohnungskauf eben aus dem August 2022, weil sehr spannend, ne? Da ging dann eben was in Sachen Verhandlungen, wie gesagt auch. Und du hast dann auch noch sehr spannend finanziert. Du musst eine Entscheidung treffen, festschreiben, variabel. Aber da gibt es jetzt auch schon Veränderungen in deinem Zins. Also jetzt weiß man schon, du hast variabel finanziert.
Brandaktuell sind wir
ja wirklich. Jetzt wirklich sehr, sehr spannend, gerade im Vorgespräch schon. Und da arbeiten wir uns aber hin und fangen einmal ganz vorne an. Du bist 32 Jahre alt, hast hauptsächlich erstmal als Angestellter gearbeitet nach dem Studium 2016, angestellt schon als Moderator irgendwie in einer.
Zu der Zeit in der Tat auch noch als Redakteur. Also Moderation war immer schon die Passion und das, wo ich hin wollte. Jetzt hast du aber dieses klassische, wenn dich jemand fragt, so, wie werde ich Moderator? Früher, die Gottschalks und Jauchs dieser Welt, die haben halt alle über ein Volontariat und über einen redaktionellen Job eben diesen Zugang dazu gefunden. Und das habe ich quasi auch noch gemacht, obwohl meine Zeit ja eigentlich eh schon YouTube, Twitch und wie sie alle heißen gewesen ist. Und über diesen klassischen Weg bin ich dann in die Moderation gekommen und habe dann eben im Angestelltenverhältnis immer mal wieder so Reporterauftritte gehabt, die dann immer mehr geworden sind. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, ich mache das jetzt nebenbei auch noch für Events, Messen etc. und nicht nur für TV, wo mein Angestelltenverhältnis begonnen hat.
Okay, und dann hast du 2018 deine erste Wohnung gekauft, deine erste Immobilie. Warum?
Ja, ich habe schon immer gemerkt, also meine Passion für Immobilien war schon immer da, ja, weil ich schon immer gerne Renovierungen mir angesehen habe, so vorher, nachher, auch wenn ich, also ich habe absolut zwei krank linke Hände, wenn es so ums Handwerkliche geht. Also ich habe einmal, lustige Geschichte dazu, ich habe einmal einen Handwerksbeitrag für einen sehr, sehr bekannten TV-Sender gemacht und die Kommentare, weil das Video im Nachhinein auf YouTube hochgeladen wurde, zerfetzt wurde ich da, zu Recht, ja. Und jedenfalls habe ich da schon immer gewusst, so Immobilien interessieren mich. Ich finde das Thema Renovierung cool. Das ist etwas im Gegensatz zu Aktien, das kann ich anfassen, das kann ich beeinflussen. So, das liegt mir so. Und ich hätte ich nicht die Moderation gemacht, wäre ich sicher in eine Immobilienrichtung gegangen, so von der Ausbildung her oder vom Studium. Und ja, und da habe ich dann eben gesagt, komm, dieses Thema schwirrt schon länger in meinem Kopf rum. Und ich weiß nicht warum, das ist auch total dumm eigentlich zu sagen, aber ich wollte, bevor ich 30 wurde, unbedingt diesen Anker setzen, ich habe eine Immobilie in meinem Leben gekauft. Jetzt frag mich nicht, warum das war, also, aber auf jeden Fall habe ich dann so darauf hingearbeitet und gesagt, okay, dann gehe ich jetzt aber den klassischen Weg, weil ich kenne mich noch nicht so gut aus, ich habe viel nach Gefühl gemacht, ja. Habe ich ein gutes Bauchgefühl bei dieser Immobilie oder bei dieser Besichtigung? Finde ich diesen Preis gerechtfertigt? Ja, Spoiler Alert, 500.000 für eine Zwei-Zimmer-Wohnung finde ich nicht gerechtfertigt. Ja, deswegen investiere ich nicht in Städte wie München zum Beispiel. Aber da kommt es ja auch ein bisschen auf die eigene Strategie an. Und so hatte ich mich eben dazu entschieden, okay, ich mache das, habe dann die erste Immobilie sogar auch über einen Makler gekauft und bin da noch in die Falle getappt, wo es hieß so, hey, komm, das ist doch voll die gute Immobilie und du musst nur, wenn du sie vermietet hast, 200 € im Monat selber drauf zahlen. Ja. Also für alle, die zuhören, nein, das ist kein guter Deal.
Ja, da wurde ja jahrelang auch mit Werbung gemacht, quasi zahle nur so und so viel hinzu und der 3,5% an Gelsenkirchen ist dir sicher so ungefähr. Ja, also, ja.
Das stimmt, ja. Und so hat es angefangen.
Okay, und ich denke mal, du bist ungefähr eine Verdienstklasse mit Günter Jauch und Thomas Gottschalk. Nein, also ja. Das...
Vielleicht von dem kleinen Fingernagel so, das eher.
Also sagen wir mal bald und ich wünsche es dir. Du hast mir verraten, Startkapital 2018, du hast also gespart über ein paar Jahre, war 50.000 €.
Genau.
Und du hast mir auch gesagt, du rechnest irgendwie so um 50.000 € münzt sich dann um so in 5 Wohnungen. Das war deine Vorstellung.
Genau, ich habe immer so darauf geschaut, weil meine Strategie immer war, 1 bis 2 Zimmerwohnungen in Gebieten, sage ich mal, wo ich relativ gut hinkomme. So Radius 2 Stunden habe ich mir jetzt mal gesetzt. Ich lebe in München, also kann man sich jetzt mal auf die Karte selber anschauen, was da so alles liegt. Und da habe ich eben dann gesagt, so ja, okay, 1 bis 2 Zimmerwohnungen, die roundabout immer sich bewegen zwischen 90.000 und 150.000, weil ich einfach der Überzeugung bin, eine 1 bis 2 Zimmerwohnung wird immer nachgefragt und wird nie so einen krassen Wertverlust haben, wenn es, ne, Thema Lage, aber wenn es wirklich vernünftig in einer größeren Stadt ist, wie zum Beispiel Nürnberg oder Augsburg oder den Speckgürtel von Augsburg, dass man da eben immer diesen Preis erzielen wird. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde zum Beispiel niemals, außer ich habe natürlich das Geld, aber ich habe es nicht, ich würde niemals eine Wohnung für 1 Million € kaufen, aber ich würde sofort 10 Wohnungen a 100.000 € kaufen. Ich weiß nicht, also da fühle ich mich irgendwie wohler mit.
Ja, es ist interessant, wir haben, du sagst, sehr viel kommt bei dir aus Bauchgefühl heraus. Ne? Das ist ja am Ende auch sehr gut begründbar, warum das Risiko sich dann eben doch verteilt von Mietausfall, von irgendwelchen Kostenfallen oder so. Ne? Wenn du das über 10 wohnst, ist ja auch einfach cleverer. Ja, ich kenne auch tatsächlich, ich kenne ein paar Investoren, auch sehr, sehr große und erfolgreich, die das auch so im Kopf haben, die sagen, eine Wohnung darf zum Beispiel nur in Bayern bis 200.000 Euro kosten. Oder eine Wohnung darf für mich nur 100.000. Die denken wirklich in absolut, das ist für mich nur so, ne, ein Preispunkt, den sie im Kopf haben. Okay, du hast zu dem Zeitpunkt, also 50.000 stark, du hast übrigens jetzt aktuell 7 Wohnungen.
Ja.
Das, wir kommen dann zum Schluss natürlich Ausblick, was willst du machen und so. Aber damit man sich schon mal vorstellen kann. Also das heißt, du hast ja schon dann mehr Wohnungen gekauft. Für wie viel haben die 50.000 dann gereicht am Ende?
Am Ende haben sie nicht ganz für 5 gereicht, sondern für 4. So. Das hat natürlich an meinem persönlichen Ego ein bisschen gekratzt. Ja. Aber um Gottes Willen, nee, ist nur Spaß. Also 4 Wohnungen sind dann draus geworden. Und das Ziel war einfach zu sagen, weil ich habe ganz viele Kollegen, die wahnsinnig schnell wachsen wollen, ja, die dann sagen, ich kaufe jetzt in einem Jahr 7 Wohnungen. Ich bin ehrlich, würde mich überfordern. Ich habe noch einen Job, ich habe neben Immobilien noch meine Moderation, die ich vorantreiben muss und auch noch Familie, Freundinnen und Freunde. Ja, deswegen, also gut, wenn man es kann. Aber für mich war es eher so, ich bin da so der Fan, slow money is good money. Und jedes Jahr habe ich mir gesagt, jedes Jahr eine Immobilie oder 2, aber dann auch wirklich max 2 und dann komme ich in den nächsten Jahren, weil man eben auch mit Ende 20 angefangen hat, auf die Anzahl, die man sich dann wünscht. Klar, jemand, der jetzt aber sagt, ich will 200 Immobilien haben, der muss ein bisschen stärker skalieren, aber das ist nicht mein Ziel.
Ja,
so.
Wo kaufst du Immobilien?
Genau, ich hatte vorhin erwähnt, dass ich im Radius von 2 Stunden von München, wo ich lebe, kaufe, weil klar, München ist einfach raus, ist ein Modell, wo man sagt, Fix and Flip würde ich hier machen, wenn ich Eigenkapital habe. Gut, finde ich gut, ist nicht meine Strategie. Ich bin so ein kleiner Horter. Ich mag gerne buy and hold und das ist meins und da kann ich jetzt mit arbeiten und das mag ich gerne. Und habe dann gesagt, okay, welche Städte, ein kleiner Horter.
Bin ich auch.
Nicht, dass ich irgendwie dreckig bin oder so. Ne? Also, wir reden vom Immobilienhorten, also was anderes. Und ja, dann habe ich gesagt, gut, was gibt's denn in der Nähe? Welche Standorte gefallen mir? Bin dann auf wahnsinnig viele Besichtigungen gegangen, einfach auch nur um ein Gefühl zu kriegen. So, ist das denn, also, weil wenn ich natürlich damals, wo ich noch keine Ahnung hatte und nun eher nach Gefühl gegangen bin, konnte ich ja nicht wirklich greifen, warum finde ich das gut oder schlecht. Das ist natürlich mittlerweile anders. Und dann bin ich eben drauf gekommen, okay, Preis-Leistung stimmt für mich noch oder zu dem Zeitpunkt jedenfalls in Nürnberg. Da habe ich angefangen zu investieren in der Nähe von Augsburg, ja, Speckgürtel Augsburg und Aalen in Baden-Württemberg. Und Aalen in Baden-Württemberg ist mittlerweile einer meiner liebsten Investmentstandorte. Früher habe ich mich gefragt, also als ich die Wohnung gekauft habe, Alter, Aalen, wo ist Aalen? Ja, ich hab's dann bei Google Maps eingegeben und bin da irgendwo bei NRW rausgekommen, aber das ist das Aalen mit H und nicht das Aalen mit Doppel-A. Und und so habe ich mich eben auf diese neuen Standorte eingelassen und dann eben auch über die ganz klassische Standortanalyse bin ich dann eben rausgekommen, so, ey, das ist doch super. Das ist doch echt gut. Warum sind da nicht so viele? Ja, dann gehst du halt dahin. Und so sind dann diese Standorte entstanden.
Es ist also ganz, ganz lustig und auch eigentlich ganz logisch. Wir sind sehr ähnlich vorgegangen, der Stefan und ich. Ja, auch aus München heraus, Radius gezogen und so. Und Aalen und Heidenheim an der Brenz, das liegt direkt daneben. Das ist auch rausgekommen bei dieser Analyse. Also ausreichend zukunftsstark, definitiv super Vermietung möglich, kein Problem, aber nicht so übertrieben teuer. Wie gesagt, Ulm ist ja zum Beispiel auch schon sehr viel teurer oder dann wirklich Augsburg.
Stimmt.
Stadt ist teurer. Ja. Ne? Okay, also ich würde mal sagen, das sind quasi B-Standorte. Ich meine, Nürnberg ist schon ganz klar in Richtung A. Ne? Jetzt hast du, ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, das mal zu fragen, du hast unterschiedliche Standorte gerade gesagt, 7 Wohnungen, wie managst du das Ganze?
Im Moment alles selber. Also ich habe angefangen, ich war 2018 noch ein bisschen unsortiert, weil mir auch A, die Tools und B, die Erfahrung ein bisschen gefehlt haben. Ich wusste, ich will in dieses Thema rein, aber es hakt noch hier und da. Ich habe dann am Anfang irgendwie gesagt, ah, ich will nicht so viel damit zu tun haben, ich nehme eine Mietverwaltung und so weiter und so fort und habe dann aber relativ schnell gemerkt, wenn du es nicht selber machst, niemanden ist es so wichtig wie dir selber und es funktioniert auch nur dann wirklich gut, wenn du nah dran bist. Nicht nur an den Mieter, auch an der Hausverwaltung und an dem Gebäude selber. Und dann habe ich mit der Zeit eben festgestellt, okay, ich muss da einfach viel mehr selber vor Ort sein. Und das Ende vom Lied dann über die Jahre der Veränderung war auch, vielleicht kann ich dir kurz dieses Beispiel erzählen. Ich habe eine meiner ersten Wohnungen in der Nähe von Augsburg gekauft und da war Problemmieter drin. Problemmieter, viele, viele Kinder und irgendwie alles sehr messy-mäßig und das Amt war da schon am Machen und hier und da. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte damit nichts zu tun haben, ich gebe es an der Mietverwaltung ab. Es hat sich nichts verändert, nichts verbessert, es hat nichts funktioniert. Ich habe, glaube ich, ein Jahr oder so echt massive Probleme gehabt, bis ich dann gesagt habe, ich muss es jetzt selber in die Hand nehmen, es bringt nichts. Und als ich selber in die Hand genommen habe, 3 Monate später, mit dem Amt gesprochen, mit dem Mieter gesprochen, es waren ganz einfache Wünsche, die da irgendwie waren, die ich oder Probleme, die ich lösen konnte. Dann hat das Amt sogar noch mehr Miete gezahlt und heute ist es die Wohnung, die am besten läuft. Also das war für mich ein richtiger Knackmoment, wo ich gemerkt habe, Alter, du musst es einfach selber angehen, weil nur so weißt du, ah, okay, hier kann ich was machen und hier kann ich was machen und hier kann ich vielleicht was machen, dass ich mehr Miete kriege und der Mieter zufrieden ist. Ist doch Win-Win für beide. Also sind wir mal ehrlich.
Die Situation kann man tatsächlich meistens erzeugen, aber Verwaltungen erzeugen sie nicht für einen.
Eben.
Ja, ja. Eben. Ja. Und es gibt ja, wir sagen ja immer, es gibt so die Phase, also klar, die Ankaufsphase, die musst du persönlich machen und die stresst. Und dann gibt es die Betriebsphase, aber dazwischen gibt es noch die Entwicklungsphase. Und selbst bei einer kleinen Wohnung, bei Mehrfamilienhäusern ist das jedem bewusst, dass es diese Phase gibt, aber auch bei einer kleinen Wohnung, bis einfach das mal eingerüttelt ist, ist es relativ gut, sich selber da reinzuwerfen. Man kann auch das irgendwann, wenn es natürlich größer wird, kann ich dir empfehlen, dann mit der Zeit zum Beispiel mit virtuellen Assistenten und Assistentinnen zu arbeiten. Es ist sehr, sehr geil, wenn man da mal vertrauensvoll Zusammenarbeiten aufgebaut hat. Die können viel für einen tun, weil ganz viel ist ja dann doch am Ende übers Telefon und muss nicht vor Ort passieren. Und ich kenne Investoren, die im größeren Maßstab dann wirklich über solche Konstrukte eigentlich die Verwaltung sogar nachgebaut haben. Also nicht nur die Mietverwaltung, sondern die komplette Hausverwaltung.
Stark. Ja.
Und genau, also wenn man sich irgendwann, weil jetzt, du sagst vielleicht irgendwann, werden es mal mehr als eine im Jahr und es werden vielleicht 2, 3, 4, 5 im Jahr, die du irgendwann ankaufst, vielleicht. Ne? Und dann sagst du, jetzt muss jemand anders sogar den Entwicklungsjob machen. Und dann brauchen wir irgendwann Unterstützung.
Absolut, also ab einer gewissen Größe bin ich da total bei dir.
Aber die Frage haben wir uns auch notiert im Vorgespräch. Muss es denn immer mehr sein? Also wie wichtig ist dir Anzahl Einheiten? Hast du irgendwas im Kopf? Oder?
Ja, also ich habe da eine sehr starke Meinung, die überhaupt nicht jeder teilen muss. Aber ich bin nicht der Meinung, viel hilft viel. Also an meine ganzen Freunde aus NRW, ich respektiere jede Immobilie dort, aber wenn ich mir 5 Immobilien in Gelsenkirchen kaufe, ist das vielleicht eine Immobilie in München. Nagelt mich nicht fest. Ne? Nicht, ich will es nur zur Veranschaulichung hergeben. Und ich bin da wirklich, oder sagen wir so, ich fühle mich wohler in Städten, die schon gewachsen sind, wo ich weiß, die werden nicht schief gehen. Ja? Also Freunden, mit denen ich spreche, die halt dann auch mal so in C- und D-Lagen gehen, das finde ich ein gutes Konstrukt und da habe ich auch Respekt vor. Mir ist es zu heikel. Ich zahle dann lieber, sage ich mal, einen Aufpreis oder einen Mehrpreis und habe dann aber sicher größere Städte oder größere Speckgürtel, die auch in meinen Augen nicht weggehen werden. Beispiel Nürnberg, ja, oder Beispiel Augsburg. Und da bin ich dann der Meinung, dass du auch mit einem, ja, managebaren Portfolio auch super Cashflow generieren kannst oder einen Vermögensaufbau tätigen kannst. Weil die Frage, die man sich ja stellen muss, ist dann am Ende, will ich überhaupt 100 Immobilien verwalten? So, also ich kann das ganz klar mit Nein beantworten. Also das ist ja, das würde so große Ausmaße annehmen, dass ich sagen müsste, alles andere zweite Reihe, ja. Und ich bin halt jemand, nee, ich mag gerne, ich mag meine Moderation machen, meine Selbstständigkeit, ich mag die Immobilien haben, so, ich mag diese Variabilität behalten, so. Aber das muss jeder für sich selber beantworten. Und ich finde, um viele zu Immobilien zu kaufen, brauchst du ja auch wirklich viel Eigenkapital, ne, um halt schnell wachsen zu können. Und ich bin lieber jemand so, hey, ich spare mir was an für die eine Immobilie, dann kaufe ich die, dann spare ich wieder was an und bis dahin kaufe ich halt keine weitere. Aber ist auch nicht schlimm. Also so, ich finde, Leute erzeugen sich da zu viel Druck, zu schnell wachsen zu müssen. Jetzt hat man natürlich in diesem Bereich viele Beispiele, die halt so extrem wachsen. Das finde ich auch cool. Also wenn es geht, wenn man es kann. So, aber es ist kein Muss, definitiv nicht.
Bin ich dir sehr dankbar für die Ausführung. Es ist wirklich, mir liegt das total am Herzen, weil natürlich werden wir auch zum Beispiel unser YouTube-Kanal und so oft wahrgenommen, als es geht um möglichst schnell in möglichst kurzer Zeit, weil solche Titel natürlich auch immer, wenn sehr faszinierend sind und die Videos werden dann sehr viel geklickt, wenn jemand in kurzer Zeit sehr viel Wohneinheiten irgendwie gekauft hat, dann fragt man sich, wer hat das gemacht? Leute sind fasziniert von Geschichten in x Jahren zum Multimillionär oder und so weiter, ne? Aber tatsächlich ist das überhaupt nicht der Punkt. Wie hast du es vorhin genannt? Slow Money?
Ja? Slow Money is good money.
Slow Money is good money. Richtig geil. Also jedes Jahr, kauf mal jedes Jahr eine Wohnung, so wie du das machst, ne? Über einen gewissen Zeitraum. Du wirst so ein zufriedener und glücklicher Mensch finanziell.
Total.
Alles darüber hinaus, ist das macht nicht zwangsläufig glücklicher, ne? Sondern da muss man auch wirklich sich im Klaren sein, was man da für einen Stress aufbaut. Ne? Deswegen, also sehr geil, dass du es auch, wenn ich rede von großen Verwaltungsstrukturen über Assistenten und so weiter, schön, wie du es gerade relativiert hast. Und was für die allermeisten nämlich der richtige Weg ist, ist nicht, sich selbst zu überfordern. Ne?
Nee, total. Und ich meine, ich kann für viele sprechen, wenn ich sage, auch die eine Wohnung pro Jahr ist genug Arbeit. So auch, ich meine, wir beide sprechen jetzt, du hast ein ganz, oder ihr habt als Team ein ganz anderes Immobilienportfolio, ne? Also allerhöchsten Respekt davor. Aber selbst die einzelne Immobilie, die Leute, man darf halt nicht zu sehr diesen Traum glauben von, ich kann in 2 Jahren so schnell Millionär, Milliardär, sonst was werden, weil, Alter, das ist echt Arbeit. Und gerade Immobilien ist alles andere als passives Einkommen, zumindest bis du dir mal gewisse Strukturen aufgebaut hast. Und ich habe es jetzt gerade erst wieder erlebt, dann kommt immer alles auf einmal, ja, auch bei einem Portfolio wie in meiner Größe, ja, direkt wieder Wasserschaden. Ja, musst du da halt wieder hinfahren und denkst dir, Mann, aber ich bin doch gerade bei der Renovierung von der aktuellen Wohnung, die ich angekauft habe. Nervt mich jetzt nicht damit. So, ist jetzt schlechter Zeitpunkt. Und das kommt halt immer wieder. Es ist halt Eigentum verpflichtet.
Ja, ist so. Also was ich glaube, was wichtig ist für jeden, egal bei welcher Portfoliogröße, wie du sagst, weil das irgendwann muss das Einkommen ja passiv sein. Ne? Das ist am Anfang das Gegenteil davon. Man muss richtig reingehen. Aber dann soll es ja passiv werden. Und man muss dann auch schon bei ein paar Wohnungen sich Gedanken machen, perspektivisch über die Struktur. Ne? Also es könnte ja schon sinnvoll sein, dass in Zukunft, wenn ein Wasserschaden passiert, du da nicht hinfahren musst.
Ja.
Also haben wir von Anfang an relativ schnell dann aufgesetzt, weil Wasserschäden gibt es einfach mal, willst du aber nicht hinfahren, musst du auch nicht in alle
Richtungen. Nee.
Ne? Aber genau, also
total.
Super, aber lass uns den Punkt festhalten, höher, schneller, weiter ist nicht für jeden die Antwort und schon gar nicht irgendwie die Aussage hier. Jetzt geht es mal um die Finanzierung nochmal, weil du warst angestellt und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt. Mhm. Du bist vom Angestellten, warst nebenbei ein bisschen selbstständig, also angestellter Moderator, aber quasi auch freiberuflicher Moderator nebenbei.
Genau, für Events, Messen, sonstiges.
Und dann in der Pandemie wirst du plötzlich nur noch selbstständig.
Genau, ich war dann so 2020 an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das Nebengewerbe übersteigt langsam den Hauptberuf im Sinne des Einkommens. Und da musste ich einfach eine Entscheidung treffen, weil du kannst nicht 2 Jobs gleichzeitig ausführen. Der Tag hat nur 24 Stunden und da habe ich gesagt, okay, was bin ich für ein Typ? Und ich habe ganz schnell gemerkt, ich arbeite gerne für mich selber so und nicht für andere, so blöd es klingt, ich hab dort gerne gearbeitet, wo ich fest gearbeitet habe, aber ich habe gemerkt, vom Typ her, ich mag gern mein eigener Chef sein, und dann war für mich relativ schnell klar, okay, ich gehe jetzt dieses Risiko ein, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, ich verdiene jetzt vielleicht am Anfang weniger, aber in dem Zeitpunkt, wo ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, war es ja sogar mehr, ne? Weil ich ja gesagt habe, es hat das Angestelltenverhältnis übertroffen. So. Und dann schwimme ich da auf meiner Welle und denke mir, ja, wunderbar, alles läuft, ich kann mich wunderbar über meine Immobilie, um meine Immobilien kümmern, weiter akquirieren, weil als Selbstständiger kannst du das ja auch ein bisschen selber einteilen. Ja, dann kam Corona und dann war mal schön Bruchlandung. Also Vollgas-Bruchlandung, weil natürlich im Event- und Messebereich alles zugemacht hat. Ja? Und da hatte ich das Glück, dass ich da auch da, ne, nicht nur bei den Immobilien diversifizieren, sondern auch bei den Aufträgen und Jobs, dass ich im TV- und Digitalbereich eben noch einige Jobs moderieren konnte. Und das hat mich dann eben ganz gut über Wasser gehalten. Aber es war natürlich viel weniger, ne, seien wir ehrlich, wie in den Jahren davor. Und trotzdem war ich aber der festen Überzeugung, wenn ich eine gute Investorenbroschüre abgebe bei einer Bank und denen ganz ehrlich und ganz, sag ich mal, rational erläutere, warum dieses oder jenes Objekt sinnvoll ist, was ich damit vorhabe, wie ich es entwickeln möchte, immer bei jeder Rückfrage jede Unterlage nachreiche und sauber aufbereite. Ja, das beginnt ja schon damit, dass du einfach mal die Dateien, die du verschickst, richtig benennst. Viele machen ja, schicken dir dann so 5 Dokumente, wo drauf steht Scan 0123. So, da kotzt doch der Bankberater oder die Beraterin. Was erwartet man dann, ja? Und das war sozusagen ich möchte auf gar keinen Fall das Wort Mindset verwenden, weil das finde ich so inflationär verwendet mittlerweile. Aber das war meine Einstellung, mit der ich da rangegangen bin. Und das hat funktioniert. Bis heute.
Sensationell. Also ja, das man also du hast quasi damit ja gerade schon impliziert, nur um den Punkt nochmal zu machen, du hast trotzdem weiter Immobilien gekauft. Du gehst in die Selbstständigkeit. Das, mit dem du als Selbstständiger Geld verdienst, wird quasi vom Markt genommen durch das, was passiert ist. Ja. Und du überzeugst Banken, dir weiter Geld zu leihen. Man kann, also wie gesagt, wir reden dann über noch vielleicht 2, 3 Wohnungen, die du in der Zeit gekauft hast, wenn ich mir dann, ne, also du hast mir gesagt, du hast mit dem Startkapital hast du 4 gekauft, mittlerweile hast du 7, hast noch 2 weitere gekauft, da hast du zwischen, da kann man sich vorstellen, ein bisschen gespart, wo du in den Jahren vor der Pandemie definitiv. Hattest du da also wieder ein bisschen Eigenkapital, um wieder zu investieren, aber dann muss man ja die Bank davon überzeugen, als Selbstständiger, der sehr viel weniger Aufträge hat, noch Geld zu bekommen. Und also 9 von 10, wenn nicht 99 von 100, würden einfach sagen, das geht nicht. Das geht jetzt nicht mehr, weil es ist jetzt Gott gegeben, ich kriege jetzt keine Kreditkarte und das geht nicht. Und du hast mir auch gesagt, du hast nicht nur mit einer Bank gesprochen.
Nee, also ich habe sicher mit 30 Banken geredet, also mindestens mal. Und es kam lustigerweise relativ häufig die Antwort, ja, wir können schon finanzieren, aber dann hat mir halt der Zinssatz oder die Tilgung oder die Strategie nicht gepasst. Also wirklich zu sagen, und das ist vielleicht auch die Angst, die man den Leuten ein bisschen nehmen sollte, zu denken, oh mein Gott, ich muss so und so viel Umsatz machen, dass ich mich überhaupt bei der Bank bewerben kann. Nee, du musst einfach eine saubere Haushaltsrechnung haben und keine dummen Kredite, sorry, weil nichts anderes ist eine 0% Finanzierung für deinen Fernseher oder was, ja, nur weil der irgendwie 10 Zoll größer ist, ist absoluter Quatsch, aber du musst jetzt keine riesen Umsätze haben, um da auch wirklich eine gute Bonität vorzuweisen. So, oder vorweisen zu können, finde ich. Und um das noch kurz nochmal zu erläutern, die Sache, warum ich auf jeden Fall in die Abteilung Attacke gewechselt bin, nachdem, sag ich mal, weniger Aufträge für die Moderation da waren, war auch mit den Immobilien, weil ich gemerkt habe, shit, als Selbstständiger sich auf eine Einkommensquelle zu verlassen. Als Angestellter funktioniert das. Ja, klar, du hast einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei der einen Firma. Aber als Selbstständiger habe ich so gemerkt, so Mist, Alter, wenn mal wieder sowas kommt wie Pandemie oder sowas. Ich brauche eine Einkommensquelle, die unabhängig von diesem Job der Moderation mir Einkommen abwirft, langfristig. Ne? Gerade reden, also immer Cashflow positiv, aber natürlich ist die Strategie hinter meinen Immobilien, der Kredit soll gedeckt werden und dann sollen im Optimalfall 1 bis 200 Euro Cashflow übrig bleiben, die werden gespart und Hauptsache nicht negativ. Nie negativ werden. Auch nicht die 200 Euro, die ihr dann nur bezuschussen müsst, wenn euch der Makler das sagt. Sagt nein.
Ja, genau. Also das finde ich ist sehr inspirierend und mutmachend für ganz viele Selbstständige, für Angestellte sowieso, ne? Einfach für alle, die in der jetzigen Phase, und jetzt kommen wir gleich dazu, ja. Du hast ja auch jetzt gerade eine Bank überzeugt, dir Geld zu geben, als Selbstständiger. Ich meine, jetzt gibt es auch wieder Aufträge von Moderatoren, das ist wahrscheinlich die gute Nachricht. Aber du hast mir auch vor Gespräch so ein bisschen erzählt, wie du auch zu Beginn deiner Moderatorenkarriere, wie du auch selber Aufträge gesucht hast. Das hat ja auch viel mit abtelefonieren zu tun, zu schauen, welche Messen sind gerade wo, dich überall vorzustellen, überall Unterlagen hinzuschicken.
Und ich hab's gehasst.
Ja.
Ich hab's gehasst. Ey, Kaltakquise ist wirklich, ich mag's auch überhaupt nicht, aber es ist leider notwendig, egal in welchem Beruf du als Selbstständiger unterwegs bist. Du kommst nicht drum herum.
Ja, und ich finde, man erkennt halt ein Muster. Jetzt kriegst du auch wieder das Geld von der Bank, weil du jetzt würde das Wort Mindset wieder passen, ja. mit der richtigen Einstellung da einfach rangehst. Das ist wirklich, also es ist nicht überraschend, dass du es dann schaffst, Banken zu überzeugen, dir Geld zu geben in einer Situation, wo viele denken, ich habe doch gar nicht die Bonität dafür, wenn du eben bereit bist, diese extra Meile zu gehen.
Ja.
Und das zahlt sich dann langfristig einfach aus, sowas zu machen.
Total. Ich musste ja so schmunzeln, vielleicht einen kurzen Sidestep dazu, wo ich dann mit den Banken geredet habe und dann hast du ja natürlich auch Rückfragen aus dem Backoffice, sage ich mal. Und dann war ich da dieses Jahr 2022 eben, und dann kam so die Rückfrage, ja, also Herr Semmler, Sie haben ja vor der Pandemie mehr verdient. Ich so, ja, worauf wollen Sie hinaus? Ja, aber das ist ja jetzt weniger. Ich so, ja, weil wir auch immer noch in der Pandemie sind. Also es war so, ja, aber warum ist das denn so? Ich so, hä? Habt ihr die letzten 2 Jahre nicht mitbekommen, so, was da passiert ist mit dieser Welt? Ja. Und aber auch da, ne, bin ich halt nicht nervös geworden oder hab das persönlich genommen. Das sind halt einfach zu Recht ja auch Rückfragen, die dann gestellt werden. Und dann habe ich halt einfach die Unterlagen eingereicht, die dann noch gebraucht wurden. Und dann hat das auch funktioniert. Aber das ist dann halt, manchmal muss man dann halt als Selbstständiger leider diese extra Meile gehen, was ich aber auch manchmal ehrlicherweise nicht so ganz verstehe, weil Selbstständige sind ja diejenigen, im Gegensatz zu Angestellten, die ja immer ihre Einnahmenüberschussrechnung oder Bilanz immer parat haben müssen. Also die müssen sich ja bewusst sein, wie viel Geld da ist und wie viel nicht, weil sonst kannst du ja dein Business nicht führen. Ohne jetzt damit ein Angestelltenverhältnis zu diskreditieren. Aber ja, anscheinend ist es halt immer noch so, dass wir halt als Selbstständige da ein bisschen mehr machen müssen. Aber ist ja okay.
Ja, also da wird es ja irgendwann, Sie sehen denselben Punkt da, aber es ist dann fast philosophisch zu fragen, wieso finden jetzt Banken traditionell immer noch die Angestellten so toll? Ne? Mhm. Ist das denn wirklich überhaupt was Sicheres für die und so weiter? Aber ja.
Sitzen wir morgen noch hier.
Es ist Fakt, genau. Es ist Fakt und man muss einfach, man muss die extra Meile gehen dann, ja. Auch für die Finanzierung. So, jetzt kommen wir zum August 2022, also vor kurzem. Hast du eine Immobilie in Nürnberg gekauft? Und das ist jetzt natürlich sehr spannend, weil seit Jahresanfang gibt es A, wieder Moderationsjobs, das ist die gute Nachricht, und B, aber sehr viel höhere Bauzinsen.
Ja.
Lass uns erstmal mit der Immobilie starten und dann kommen wir zur Finanzierung.
Alles klar.
Erzähl mal von der Immobilie.
Also ich bin in der Tat über viele Newsletter und Angebotsanzeigen, wo man halt irgendwie auf dem Newsletter mit draufsteht, dann auf ein Paket, ein Immobilienpaket, ein Viererpaket in Nürnberg aufmerksam geworden und hatte ein ganz nettes Gespräch mit der Maklerin und habe gesagt, du pass auf, 3 Wohnungen sind absolute Katastrophe, aber eine finde ich gut. So. Und dann hat sie gesagt, naja, aber wenn es geht, würde der Verkäufer gerne die vier auf einmal verkaufen. Verstehe ich auch. Einmal zum Notar gehen und ist ja auch einfacher. Und wir haben uns aber gut verstanden und ich habe dann eben erklärt, du pass auf, wenn du mir die eine Wohnung doch irgendwie verkaufen willst, dann meld dich, weil meine Bonität stimmt, wir können schnell zum Notar gehen. Da war wieder diese Schnelligkeit und Ordentlichkeit, die dann eben vorbereitet war. Und ja, und wenn nicht, danke fürs Gespräch, war cool, sonst halt wann anders. Und dann war ich beruflich unterwegs auf einer Messe und war so zwischen zwei Moderationen und da habe ich einen Anruf bekommen von der Maklerin, gerade in dieser Zeit, wo die Bauzinsen so stark gestiegen sind. Und da hat sie mir gesagt, du, der Interessent, der eigentlich das Viererpaket kaufen wollte, dem ist die Finanzierung geplatzt. Und wir wollen jetzt doch einzeln verkaufen. Ich so, okay, ich nehme die eine. So, und dann hieß es erst so, ja, wir würden aber jetzt noch mal Besichtigungen durchführen. Und da bin ich dann aber auch schon ein bisschen geworden, habe ich gesagt, Moment, nee. Wir haben gesagt, wir hatten einen mündlichen Deal. Wenn der abspringt, komme ich ins Spiel. Und da muss ich echt großes Lob aussprechen. Hätten die nicht machen müssen, aber die sind dann bei der mündlichen Abmachung auch geblieben und haben gesagt, gut, wir gehen jetzt mit ihnen ins Gespräch. So, das rechne ich denen hoch an, weil klar, ist ja ein freier Immobilienmarkt, hätte ja auch einfach sagen können, so, wir gucken jetzt nochmal, wer den höchsten Preis bietet und gehen dann damit in den Verkauf.
Die Frage, wie viele Interessenten waren wirklich noch da, ne?
Das weiß ich nicht. Weil das kann sein, dass da schon weniger waren.
Weil man hat ja, die Makler verhalten sich natürlich erstmal noch ähnlich, ne? Also so von wegen, ja gut, hier sind natürlich viele, die anstehen, aber es könnte ja tatsächlich sein, man ist noch der Einzige, der übrig ist. Das passiert jetzt immer öfter gerade, ne? Was natürlich auch wieder eine gute Chance gibt zur Verhandlung. Und genau, verhandelt hast du auch noch.
Genau, verhandelt habe ich dann auch. Also die Wohnung, die befindet sich im Zentrum von Nürnberg, ist so 10 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt, ist in einem Viertel, was, sag ich mal, von jungen Leuten bewohnt wird und ist, sag ich mal, in einer sich entwickelnden Gegend. Ne? Also es ist noch nicht top-notch, aber es ist völlig okay. Also es ist total nette zweieinhalb Zimmerwohnung, die ich dort gekauft habe. Und der Ausgangspreis waren 150.000. So, zu der Zeit, wo du halt noch 1% Zins und so weiter hattest. Das war ja sozusagen auch das Angebot, was ich am Anfang abgegeben hatte. Und dann bin ich, oder ein bisschen höher habe ich dann sogar abgegeben. Da war es ja noch die Zeit, wo du dann sogar direkt mehr bieten musstest. Ey, das hättest du jetzt auch nicht mehr, könntest du dir auch nicht mehr ausmalen.
Also die erste Runde war noch bei niedrigen Zinsen, ja.
Genau. Und dann habe ich einfach eben mir das durchkalkuliert und gesagt, du, 123.000 ist jetzt mein freches Angebot, also ungefähr 20% unter dem, wo wir eigentlich waren, ist jetzt das Angebot, was ich abgeben werde, aufgrund, ich habe es natürlich begründet, Renovierung, aktuelle Zinsen, aber immer noch gesagt, hey, wenn ihr möchtet, dann kriegen wir das schnell über die Bühne. Und das war, glaube ich, in der Tat, also es ist jetzt nur mein Gefühl, ja, das war in der Tat das ausschlaggebende Argument, dann zu sagen so, ja, okay, treffen wir uns bei 130, dann können wir es machen. Und da war ich so, ah, cool, okay. Ja, also ich war ganz, ganz entspannt, weil hätte das nicht funktioniert, wäre ich jetzt auch nicht traurig gewesen. Aber ich dachte mir, da war eben das freche Angebot, ja, in Anführungszeichen, es ist ja immer noch
13% oder so, ne, müssten das ungefähr sein, die du da runtergehandelt hast, ja?
Ja, genau. Dann am Ende bei 130.
Dein Angebot war dann irgendwie, keine Ahnung, 15% oder 20% runter, ja?
Genau, und dann sind wir irgendwie dabei, was hast du gesagt, 14%, du bist besser in Mathe als ich. Deswegen bin ich Moderator geworden.
Also von 150 auf 130 runter auf jeden Fall.
Genau, auf jeden Fall. Jetzt die Leute können sich selber ausrechnen. Ja. Ja, ich sag immer, warum bist du Moderator? Wenn ich gefragt werde, warum bist du Moderator geworden, heißt es immer, ich rede gerne viel und schlecht in Mathe. Ja. genau, und dann sind wir bei 130 zusammengekommen und sind dann auch, ich glaube, 3 Wochen später zum Notar gegangen.
Okay, sehr interessant, weil du hast die gekauft im August 22, das heißt, diese Verhandlung hat auch im August oder Ende Juli stattgefunden.
Genau, Ende Juli, weil ich glaube, wir waren Anfang August beim Notar. Ja. Also es war Juni, Juli,
die Monate. Genau, war interessant vom Zeitpunkt her, ne? Weil ja da Bewegung drin ist. Und das ist was wir gerade an vielen Stellen halt beobachten. Also Immobilienvermarktungsdauern nehmen massiv zu. Die bleiben einfach liegen, weil die Verkäufer, also die Angebote auf den Portalen bleiben einfach liegen. Die stapeln sich dort. Warum? Weil die Verkäufer nicht bereit sind, den Preis runterzugehen, weil die ketzerisch noch nicht gemerkt haben, dass die Zinsen gestiegen sind. Und dann gibt es aber von 10 Transaktionen, von denen einfach 9 liegen bleiben, gibt es die eine, in denen möchte der Verkäufer jetzt aber wirklich und unbedingt und ist auch bereit, echt vom Preis runterzugehen. Und die muss man halt treffen. Und dazu muss man aber mal 10 freche Angebote abgeben, bis man wieder eins trifft.
Total, total. Ich glaube, bei dem Verkäufer, es war auch ein ganz netter Herr, dem war es halt auch wichtig, er will vor seinem Urlaub beim Notar gewesen sein. Ja. Okay, verstehe ich. Ja. Verstehe ich, dann macht man das halt. Ja. Natürlich ist das jetzt nicht immer der Fall, ne? Wie du sagst, so, man muss dann das halt 10-mal machen und trifft dann vielleicht einmal richtig rein. Man kann jetzt nicht irgendwie 1-2 freche Angebote abgeben, dann sagen die Leute halt auch mal, nee, das machen wir nicht, auf gar keinen Fall. Aber ist ja auch okay, ist ja auch deren gutes Recht, aber dann darf man sich halt nicht entmutigen lassen. Genau, die meisten machen es so, was ja auch okay ist.
Sind wir wieder bei der Kaltakquise im Prinzip. Das ist gleich, ist wieder ein Numbers Game, ne?
Absolut, absolut. Ich bin immer wieder überrascht, wie oft sich das bestätigt.
Ja. Ich bin auch immer, wenn Leute mir sagen, es geht da nichts oder es gibt nur teure Immobilien, neu, letztes Jahr war, es gibt überhaupt keine, ne? Und jetzt ist so, die Immobilien rechnen sich nicht und so. Ja, wie viel Angebote hast du abgegeben in den letzten 4 Wochen, in den letzten 8 Wochen? Ja, eigentlich nur eins mündlich so. Ne? Das ist klar, dann hast du auch keinen, dann verstehst du nicht den Preispunkt, der im Markt möglich ist für den bestmöglichen Deal, sondern dann guckst du einfach mal nur oberflächlich rein, was ist da eigentlich gerade los, aber das ist ein intransparenter Markt mit vielen Einzeltransaktionen.
Ja.
Okay, 2.700 Euro auf dem Quadratmeter ist das, weil du hast 48 Quadratmeter gekauft, hast du mir erzählt, was du für einen sehr guten Preis für Nürnberg empfindest, das kann ich mir vorstellen, ohne dass ich Nürnberg gut kenne, aber das kann ich mir vorstellen, dass das für eine solche Stadt ein sehr guter Einkaufspreis ist. Weit jenseits der 3 wäre eigentlich so ein Markt, wobei das gerade schwierig ist mit Marktwerten.
Absolut, da muss man aufpassen. Stand, wo ich gekauft habe, war der Quadratmeterpreis eher bei 3,5. Aber wie gesagt, das kann sich jetzt auch wieder ändern. Das ist aber sowieso nicht das, worauf ich schaue. Ne? Und ich glaube, du predigst das ja auch relativ häufig, so eine Immobilie muss sich auch rechnen, auch wenn der Kaufpreis nicht mehr steigt oder wenn er mal fällt. Das hat sich auch in mein Hirn eingebrannt. Und dadurch, dass ich ja der Horter bin, wie wir es vorhin festgestellt haben, ist es mir ja nur wichtig, dass ich die entwickeln kann und dass sich für mich dann, wenn ich sie vermiete, eine gute Rendite machbar ist.
Genau, kommen wir mal zur Bankseite. Nee, Entschuldigung, weil du Rendite gerade sagst, machen wir Vermietung noch schnell.
Ja.
Du rechnest mit 800 Euro Kaltmiete auf 48 Quadratmeter. Das sind 16 Euro auf den Meter in Nürnberg. Entweder normale Vermietung wird eher drunter liegen ein bisschen.
Genau, normale Vermietung ist eher so bei 11 Euro.
Okay, so. Und das wäre dann entweder möbliert vermieten. Oder, du hast nur gesagt, du hast Potenziale irgendwie noch, ne?
Genau, also ich habe die Wohnung gekauft mit einem Kellerabteil und einem Dachbodenabteil. Das gehört alles zusammen. Ich würde auf jeden Fall eins der beiden Sachen separat vermieten. Und ich würde auf jeden Fall, das mache ich immer, eine Küche einbauen, die ich dann nochmal auch für einen Betrag zusätzlich vermiete. Und daraus setzen sich dann diese 800 Euro möbliert zusammen.
Was in einem Markt wie Nürnberg mit dieser sehr zentralen Hauptbahnhoflage ein Case ist, muss man immer wissen, du hast in Nürnberg auch schon vermietet, das heißt, du wirst dich da ungefähr auskennen, was da möglich ist, und da muss ja jeder aufpassen. Ne? Also jetzt das Konzept Dorf irgendwo ohne Anbindung an eine große Stadt wird schwierig.
wird schwierig.
Von möblierter Vermietung dann auszugehen oder das Kellerabteil oder die Küche noch mit zu vermieten.
Ich muss eine kurze Geschichte erzählen. Genau auf diesen Punkt. Ich war nämlich letztens in der Heimat und ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ja, ich komme aus der Autostadt, aus Wolfsburg, und wir sind da auf dem Land, haben wir da unser Familienhaus, und da meinte meine Family auch zu mir, ach ja, also in München zum Oktoberfest, da kriegt man ja so tolle Mieten, wenn man die Zimmer so vermietet, ja, das könnten wir doch auch machen, oder? Und ich so, nein, ihr seid einfach auf dem Land in Wolfsburg, kein interessiert es. Sorry, ich liebe meine Heimat, aber das ist einfach so, nein, so funktioniert's nicht.
Es sei denn, VW feiert eine Party, vielleicht kommen dann ein paar Leute hin.
Das kann sein, ja.
Nein, das muss man sich wirklich anschauen, wo funktioniert welche Vermietung. Ja. Jetzt gehen wir zur Bankenseite. Und das ist sehr, sehr spannend. Also, dass du Banken von dir überzeugen kannst, so wie du das machst, glaube ich, das haben wir ausführlich beleuchtet. Jetzt kommt ja die spannende Frage, zu welchem Zins hast du finanziert?
Ja, und zwar bin ich da dann grundsätzlich reingegangen mit meiner Strategie, wie ich es immer machen wollte, nämlich immer fester Zins, ja, über 10 Jahre, das ist meine Strategie.
Hast du bei den 6 Immobilien davor gemacht?
Habe ich bei den 6 Immobilien davor gemacht und bin, ja, relativ schnell an meine Grenzen gestoßen. Weil ich habe gesagt, es muss eine 5%ige Annuität da sein, egal ob ich 2% Zins und 3% Tilgung oder umgekehrt oder 4% Zins und 1% Tilgung, mir egal. Die 5 muss stehen, so, damit sich dieses Modell für mich rechnet. Und da habe ich halt ganz viele Banken angeschrieben, habe auch mit Finanzierungsvermittlern gesprochen. Und es war nicht möglich. Und dann habe ich halt für mich gemerkt, okay, ich muss etwas an meiner Strategie ändern, weil so komme ich nicht zum Ziel. So hätte ich das nicht finanziert am Ende. Weil wenn das nicht gekommen wäre, dann wäre es für mich kein guter Deal gewesen und es war für mich wichtig, dass...
Seht weiter, ich hole mir nur einen Taschenrechner, den brauche ich jetzt.
Ja. Und deswegen habe ich dann mich erkundigt und habe gemerkt, naja, okay, es gibt ja auch noch die variablen Zinsen, denn das variable Darlehen jetzt hat, das kannst du ja immer festmachen, aber ein festes Darlehen kannst du nicht plötzlich wieder variabel machen. Und dann stand ich von der Frage, glaube ich, dass, weil der variable Zinssatz geht ja auch mit dem Euribor, wenn das die nächsten Monate weiter steigt. Das heißt, ich hatte sozusagen die Risikoabwägung, nehme ich jetzt irgendwie einen nicht so geilen Kredit fest für 10 Jahre oder warte ich die Situation ab und nehme einen variablen Kredit mit dem Risiko, dass der mir dann aber teurer kommt. So. Und ich habe dann, Numbers Game, bin dann am Ende wieder... am Ende des Tages sogar bei einer Bank gelandet, mit der ich schon andere Immobilien finanziert habe, die gesagt hat, okay, wir können für 1,75% dir einen variablen Kredit geben. Allerdings mit 2,5% Tilgung. Ich habe sonst immer 2% Tilgung gemacht.
Variabel heißt dann 1,75% Zinsen, die sich aber verändern können.
Richtig.
Plus 2,5% Tilgung.
So. Und ja, jetzt sitzen wir hier. Jetzt haben wir Oktober. Hab vor... ich glaube, 10 oder ein bisschen länger, 14 Tagen, einen Brief bekommen, wurde angepasst, ist jetzt teurer geworden, ist von 1,75 auf 2,75. Nichtsdestotrotz ist es für mich immer noch ein guter Deal, weil ich das eingepreist habe und ich bin immer noch überzeugt, wir können uns das Video oder den Podcast in einem Jahr anschauen und dann werden wir sehen, ob ich recht habe oder nicht. Aber ich bin immer noch der Überzeugung, dass es wieder leicht runtergehen wird und ich dann andere Situationen oder einen anderen Zeitpunkt nutzen werde, um dann das Darlehen festzumachen. Weil das ist mir dann schon wichtig. Ich will nicht, dass das immer mal hoch, mal runter geht. Es soll dann schon irgendwann fest sein. Das ist schon das Ziel. Aber es war für mich jetzt in dem Moment, wo alle verrückt spielen, die richtige Entscheidung zu sagen, ich nehme das jetzt mit und lass das mal laufen. Und wir gucken dann, wo wir am Ende rauskommen. Ja, und jetzt kannst du mal deinen Taschenrechner in die Hand nehmen und wir können uns mal angucken, wie die Zahlen da im Moment ausschauen.
Ja, also ich habe gerade schon ein bisschen rumgerechnet. Also erstmal zu Variablen noch mal kurz was sagen, weil das finde ich ein ganz, 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 ganz spannender Punkt ist. Zuallererst mal. Variable zu finanzieren birgt große Risiken. Das hast du ja gerade wunderbar erklärt. Da kriegt man plötzlich einen Brief und dann ist die Bankrate auf einmal höher. In deinem Fall ist sie ungefähr 120 Euro höher von einem auf den anderen Tag. Ja. Weil du von 1,75% auf 2,75% Zinsen gerutscht bist. So, das kann jetzt sein, das blüht dir nochmal. Dann geht es nochmal 100 Euro rauf. oder mehr. Oder es kann sein, es geht wieder runter. Und das ist ein zusätzliches Risiko, was du bereit warst zu akzeptieren. Hättest du bei 5% Annuität festgeschrieben, auf 10 Jahre, hättest du 600 Euro Bankrate gehabt, ganz grob.
Ja.
Ne? Weil du hast noch, kommen wir gleich noch zu, du hast über 100% sogar finanziert, weil du noch eine Renovierung mitfinanziert hast. Aber so die Zahl, ungefähr 600 Euro Bankrate hättest du fixieren können. Mhm. Hast gesagt, nee, nämlich variabel bin ich bei gut 500 Euro Bankrate, habe ich 100 Euro Cashflow, die sind jetzt weg, weil jetzt ist das variabel hochgegangen.
Ja.
So, also das ist das ein Risiko. Jetzt, was man eingeht. Jetzt machen das historisch gesehen, war man immer besser dran, wenn man dauerhaft variabel finanziert hat. Das ist so, ne? Das kann man sich anschauen.
Mhm.
Trotzdem ist für viele Leute natürlich das Profil erstmal sehr, sehr gut zu sagen, ich schreibe fest. Und in deinem Fall finde ich es total spannend, variabel zu finanzieren, weil du hast 7 Wohnungen. 6 davon sind fest. Jetzt kaufst du die 7. in einer Phase, wo du einen super Preis erzielst im Ankauf und sagst, ich gehe das Risiko. Wenn das jetzt nochmal 200 Euro hochgeht im Monat, bist du ja immer noch nicht bankrott. Ne?
Eben.
So, aber du nimmst dir, du lockst dir diese Phase nicht ein. Und nehmen wir an, du hast mit deiner These recht, an die du ja einfach glaubst, du bist in ein paar Jahren oder nächstes Jahr, gehen die Zinsen auf ein Niveau, wo du es dir dann festschreiben möchtest, dann hast du jetzt in diesem Fenster, wo das gerade möglich war, einen super Deal verhandelt mit dem frechen Angebot und dann tatsächlich wieder günstig festgeschrieben. Und so würdest du im besten Falle rauskommen. Ne?
Ja.
Und im schlechtesten Falle musst du jetzt relativ lange durchhalten mit einer variablen Finanzierung.
Ja.
Und das so. Und wenn du irgendwann merkst, das würde dir komplett davon laufen, könntest du es natürlich immer noch zu den Konditionen dann einloggen, damit du weißt jetzt zumindest, okay,
ja,
schlimmer wird es nicht mehr.
Wir können uns aber auch gerne nochmal die Zahlen anschauen, weil ich habe ja mit mehr als 100 Euro Cashflow kalkuliert.
Ja.
So.
800 Euro, ne? Mieteinnahmen?
Genau. Also ich komme roundabout bei 200 Euro Cashflow on, also nachdem der Kredit bedient ist, bei rum. Davon sind jetzt 100 Euro weggefressen, klar. Hab immer noch 100 Euro. Wenn jetzt im Ende des Jahres nochmal eine Erhöhung kommt, gut, dann sind es vielleicht nur noch 30 Euro, aber es
ja, du legst drauf irgendwann auch, ne? Also das, weil du ja auch Rücklagen bilden musst und so, aber.
Ja, aber für den Moment ist es immer noch so, dass es Cashflow positiv ist.
Ja. So. Ja. Und die, du machst es ja wegen der Tilgung. Also das ist ja das Slow Money, ne? Was über die Zeit passiert. Also das, was erstmal ganz wichtig ist, du hast 2,5% Tilgung und damit zahlst du das ja alles zurück und deshalb machst du es. Und ja, aber spannend. Das heißt, du fühlst ja dich, das wäre meine nächste Frage, wie fühlst du dich mit der variablen Finanzierung jetzt gerade?
Gut. Also weil am Ende des Tages baust du dir ja, und das war eigentlich die Aussage, auf die ich jetzt nur hinaus wollte, weswegen ich nochmal den Cashflow angesprochen habe. Ich habe mir mehrere Sicherheitsnetze gesponnen. Und wenn ein, zwei davon reißen, also ist es überhaupt nicht schlimm so. Weil ich weiß, ich habe Plan B, C, D für die einzelnen Szenarien. Und das Positive ist, dass die Immobilien, die festgeschrieben sind, auch alle Cashflow-positiv sind. Das heißt, wenn da mal irgendwie ein Teil in die 7. fließen muss für eine Zeit, weil es halt gerade drunter und drüber geht, ist das auch okay für mich.
Ja.
So. Und deswegen bin ich in dieser Phase eigentlich sehr entspannt und würde auch, also ich finde sogar, es macht sogar jetzt noch ein bisschen mehr Spaß, wieder auf Immobiliensuche zu gehen.
Absolut.
Weil, ja, jetzt müssen halt die Makler richtig arbeiten.
Ja,
ne?
Ja.
Also Grüße gehen raus.
Ja.
So, jetzt muss halt mal, jetzt ist halt nicht Immobilien verteilen angesagt, so wie es halt sonst immer ist, dass du halt ankommst und sagst, ja, aber hier wurden schon 30.000 mehr geboten, gehen Sie mit. Und du so, ich wollte eigentlich drunter bieten, so, was passiert jetzt? Also ich finde die Phase sehr spannend, vor allen Dingen unter der Rücksichtnahme, dass wir immer noch historisch niedrige Zinsen haben. So, man lässt sich da gerne verrückt machen, dann liest man ein bisschen zu viel Nachrichten und merkt aber eigentlich, wenn man sich die Charts anschaut, es ist immer noch im Vergleich zu vor 15 Jahren immer noch gut.
Ja, genau. Also historisch niedrig würde ich nicht unterschreiben, nicht mehr mehr. Wir haben jetzt geguckt, 3,98 gerade die
Ah, sind
Bauzinsen.
wir schon bei
Das ist
3,9, ja.
das, ja,
Okay.
das ist jetzt würde ich sagen, nicht historisch niedrig, aber trotzdem
Ja.
normal ist das jetzt
Ja.
vollkommen normal,
Ja.
wenn man sich das Zinschart anschaut. Aber ja, ich finde eben auch, das macht Spaß. Ich meine, du hast jetzt einen guten Deal gemacht, jetzt bist du ein Risiko mit der Finanzierung eingegangen.
Ja.
Kann sein, das ist der Deal von allen, der dich hinten raus am allermeisten freut, weil du eben sehr gut einkaufen konntest, ne? Ja, großartig. Okay, wie geht's weiter? Du gehst also jetzt weiter auf Immobiliensuche, weil Spaß. Entschuldigung, bevor ganz vergessen, nochmal die auch ganz, ganz spannend in der aktuellen Zeit. Man sagt ja, 90% Finanzierung ist die neue 100% Finanzierung, ne?
Habe ich nicht die Erfahrung gemacht.
Also das ist tatsächlich sehr spannend. Du hast kein Problem gehabt, 100%, du hast kein Problem gehabt, den Kaufpreis zu bekommen.
Nee.
Als
Als
Selbstständiger.
Selbstständiger. Also, und man muss auch dazu sagen, also ich habe jetzt keine Millionen auf der Bank rumliegen, ne? Also ich bin völliger normaler Dude. So, der halt spart oder sparsam lebt. Ich habe jetzt keine Konsumkredite oder sowas. Aber ich habe jetzt nicht irgendwas hinten rumliegen, wo du sagst, so, ja, deswegen bekommt er die Finanzierung oder so.
Ah, mega, mega gut. Also und nicht nur den Kaufpreis, sondern auch noch 15.000 für Renovierung.
Genau. Weil ich einfach glaube, das gut verkaufen zu können. Wenn ich die Renovierung gemacht habe, haben wir den Wert gehoben dieser Immobilie. Dadurch ist sie viel mehr wert als diese 15.000, die ich an Renovierung reinstecke. Und das ist dann ja ein guter Deal am Ende für alle. Für mich als Investor und für die Bank als Investmentgeber.
Wir haben gesagt, wir sagen die Bank nicht direkt
Genau.
aus Respekt und die
Genau. Aber schöne Grüße.
ja genau, weil aber die abgesprochen ist. Es ist auf jeden Fall eine Regionalbank, kann ich sagen. Sie ist aus einem anderen Bundesland
Genau.
als der Standort der Immobilie, ne?
Genau.
Ja.
Und das fand ich auch sehr interessant, weil ehrlicherweise bin ich nur durch so ein zufälliges Gespräch dann, weil wir über eine bereits finanzierte Immobilie gesprochen haben, darauf gekommen, wo ich dann gesagt habe, ah, ich würde gerne diese Immobilie finanzieren. So, macht ihr denn auch, wenn es nicht euer Bundesland ist, weil die Banken haben ja dieses Regionalitätsprinzip. Ich so, ja, machen wir. Ich so, ach, das ist ja super. So, dann natürlich am liebsten bei dir, weil man kennt sich ja schon. Und das fand ich cool, weil so in meiner Wahrnehmung immer es hieß, du musst die ganz, ganz kleinen Lokalbanken nehmen. Da habe ich auch gute Erfahrungen mit gemacht, aber es ist halt nicht nur der Fall. Also es ist immer bei jedem Investment dann doch sehr individuell. Das finde ich sehr cool.
So ist es.
Ja.
Wie geht's weiter?
Also ich werde mich jetzt als nächstes an die Renovierung machen. Die steht jetzt im November an. Ich habe vor, die Wohnung komplett auf links zu drehen, weil da muss neu gestrichen werden, neuer Boden, das Bad muss neu gemacht werden. Also wirklich tutti kompletti.
Aber nee, ganz wichtig, für 15 kann man die ja nicht kernsanieren. Das hast du mir auch gesagt, du machst das
Ach so, ja.
oberflächlich, ne?
Oberflächlich tutti kompletti. Das ist ein guter Hinweis. Ja, vielen Dank. Nee, weil vom Baujahr her sind die noch, ja, was war das? Ich glaube, 60er, 70er Jahre ist die Wohnung. Ne? Also, die wurde aber laufend immer mal wieder angefasst, also Elektrik passt. Gut, Gasheizung werden wir jetzt auch sehen, ob das noch der Standard sein wird, aber auch das ist okay, ja, und einkalkuliert. Aber genau, also Bad neu, Boden neu, Wände streichen, Elektrik ist schon gecheckt, aber nochmal optimieren, sagen wir es mal, und halt Küche, Möbel, alles rein. Und dann geht's in die Vermietung. Und für mich, als jemand, der sonst immer unmöbliert vermietet, zum ersten Mal möbliert, weil ich einfach mal wissen möchte, gefällt mir das? Mag ich das? Mag ich das nicht? Weil ich habe so diesen Klassiker, den wahrscheinlich viele haben, so seitdem man nicht mehr in einer WG wohnt und in einer Partnerschaft, ja, und jetzt eigene Möbel hat, flacken so diese ganzen Möbel irgendwo im Elternhaus rum. Und ich habe gesagt, komm, jetzt nehmen wir die doch mal, kann ich eine Wohnung mit einrichten, ne? Weißt du, warum immer
Nochmal,
alles
machen die nochmal
wegschmeißen?
Rendite auf die alten Tage,
Ja,
die
klar,
Möbel.
Alter. Das ist doch mega. Nee, und dann will ich mir das Ganze mal ansehen. und hoffe, dass dieser Business Case auch weiterhin so gut aufgeht, wie er bisher aufgegangen ist.
Machst du wahrscheinlich so auf ein Jahr befristet möblierte Vermietung
oder was? Ja, genau. Und dann werde ich mal gucken, wie das funktioniert.
Auch welche, die das in Nürnberg machen, ja.
Ja, und wenn ich sage, nee, ist mir zu viel hin und her und immer wieder Mieterwechsel und so, dann werde ich es einfach wieder normal vermieten, weil auch das habe ich ja gelernt, es muss sich rechnen, wenn wirklich, sag ich mal, der absolute Minimum Vermietungsprozess eingeleitet wird, ne? So.
Weil da kommst du schon irgendwann in einen Punkt, wo du dann jetzt, also würdest du wirklich für 11 Euro, ich bin sicher, du kriegst höhere Mieten als 11 Euro kalt dort, aber, also, ich meine, 11 Euro, da sind wir bald in Brandenburg jetzt, wir haben jetzt das erste Mal in Brandenburg, eine Stunde weg von Berlin für 10 Euro, also meine Mieten steigen ja gerade, ne? Ja. Aber klar, also je nachdem, wo jetzt die Zinsen hingehen, musst du dann halt einfach die Wohnung quersubventionieren, bis, ne? So, also ja. Das kann natürlich passieren.
Ja. Ja. Aber
du hast in Nürnberg gerade eine Wohnung, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also wir reden ja jetzt ja nicht über irgendwie B oder gar C, ne? Du hast in Nürnberg eine Wohnung gekauft, die du jetzt auch mit diesen Zinsen möglicherweise Cashflow-positiv hinbekommst. Also finde ich super.
Ja, also nach meiner Rechnung bin ich bei einem 6,7% da, glaube ich, rausgekommen.
Mit den 800 Euro, ja. Wenn diese, okay.
Ja.
Mega. Und dann, wie geht's weiter? Jedes Jahr eine?
Du, das ist der Plan nach wie vor. Aber man muss jetzt auch mal ein bisschen gucken, weil ich sehr, sehr gespannt bin, wie sich die nächste Zeit entwickelt und auch ein bisschen Cash sparen möchte, wenn halt vielleicht doch noch mal eine größere Opportunität um die Ecke kommt.
Ja.
So, weil ich im Moment finde, dass wir uns in einer Phase befinden, wo die Zinsen steigen, aber die Kaufpreise haben noch nicht so ganz nachgelassen, ne? Würdest du mir sicher beipflichten. Und ich freue mich sehr auf den Moment, wo es vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mehr crasht und da dann vielleicht dann noch mal nachzukaufen. So, auch vielleicht mal für einen selbst. Wer weiß, vielleicht ist ja sogar irgendwann doch wieder möglich, in München was zu kaufen.
I don't know. Das wäre natürlich.
Aber wir wollen jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ja? Also bitte nicht falsch verstehen.
Aber das geht mir ganz genauso. Seit Jahren ist das Gejammer groß, dass das alles immer teurer wird. Es ist tatsächlich jetzt schon günstiger. Das sieht man an einer Verhandlung, die du geführt hast. Aber es ist nicht günstiger, bin ich voll deiner Meinung, irgendwie bei den Angebotspreisen oder generell. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns auf sowas wie seitwärts einstellen müssen, dass die Preise aber irgendwie so ein bisschen dahin dümpeln, die Vermarktungsdauer runtergeht, ne, und man dadurch halt einfach so, was man unbedingt braucht, wenn man das machen will, was du gerade gesagt hast, glaube ich, ist Marktnähe. Also das wäre jetzt zumindest mein Tipp, nicht aufhören, permanent dran zu bleiben, Angebote, aber weil diese eine Opportunität, das zeigt dir keinen Chart an, dass jetzt plötzlich irgendwie so wie beim DAX, also jetzt ist das hier runtergefallen, das steht nirgends, sondern du musst quasi immer wieder diese Marktnähe haben, permanent, und plötzlich kommt diese Opportunität, wo du sagst, wow, da will ich jetzt zuschlagen.
Ja, und also wenn ich auch noch einen Tipp mitgeben darf, ist, was mich massiv nach vorne gebracht hat, ist eine super saubere Investorenbroschüre. Also wo halt wirklich drin steht, das bin ich, das ist meine Strategie, diese Immobilien kaufe ich an, diese und jene Immobilien habe ich schon, so ist mein Cashflow bei den Immobilien, im Optimalfall positiv, wenn er negativ ist, bitte nicht aufzeigen, ja, das finden die Banken schon selber raus. Eine saubere Haushaltsbilanz und eben die Kalkulation, womit man mit dem aktuellen Objekt hin will. Da habe ich so oft, und ich konnte es gar nicht glauben, aber da habe ich so oft eine Rückmeldung bekommen, so, oh, das ist ja toll, da haben wir einmal alles auf einem Blick. Und ich dachte mir, das soll doch normal sein. So, aber ist es nicht.
Ich bin auch wirklich, bei uns ist es ja mit auch eine der ersten Hausaufgaben in der Masterclass, logischerweise für die Leute, dass das alles stimmen muss. Und trotzdem noch hast du ganz viele Leute, die auch da einfach nicht auf das Qualitätsniveau kommen, wie man kommen könnte, wenn man sich da wirklich mal Mühe gibt. Und wenn du dann anschaust, was die Banken sonst so bekommen von Leuten, die das einfach das erste Mal machen, sich nicht damit beschäftigen, wie du sagst, irgendwelche Dateinamen vergeben, sowas macht einen Unterschied.
Ja.
Also ich glaube, da konnte man richtig viel von dir lernen heute, Marc.
So nennen wir die Folge, oder? Scan 0123.
Ja, genau.
genau. Und dann haben wir zwei Aufrufe.
Genau. Oder Slow Money is Good Money, fände ich auch
Slow Money is Good Money.
Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war unglaublich inspirierend und
hat viel Spaß gemacht.
Danke, Marc.
Danke.